Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Podcast mit Judith Ebert. Wir tauchen ein in die tiefschwarze Nacht. Was macht die Nacht mit uns? Sie verführt uns zu Sex. Im Dunkeln lässt sich offenbar ganz gut fummeln und gut an der Tür stehen. Elisabeth ist Türsteherin an einem angesagten Club in Berlin und redet darüber, wie es ist, in einer Männerdomäne zu arbeiten. Außerdem sagen wir euch, was mit euch passiert, wenn ihr lange, also nicht nur heute Nacht, die Nacht zum Tag macht, sondern viel länger. Wie krank wird der Mensch durch Schlafmangel? All das jetzt im Podcast. Viel Spaß!
Deutschlandfunk Nova.
Job und Vorurteil.
Es ist Nacht. Damit verrate ich euch sicherlich kein Geheimnis. Ein kurzer Blick aus dem Fenster genügt. Bei uns heute Abend, da geht's um die Nacht. Und dabei haben wir hier in der Redaktion noch gleich alle so ein bisschen an Sex gedacht. Nach der Party landet man mit einem One-Night-Stand im Bett oder vorm Schlafengehen wird aus dem Kuscheln dann doch noch leidenschaftlicher Sex. Diese Szenarien, die finden nachts statt, im Dunkeln. Warum eigentlich? Warum schlafen wir nicht mehr am Tag miteinander? Darüber habe ich mit Lotte und Lilly geredet. Die beiden Mädels sind im Netz unterwegs mit ihrem Podcast Sex Tapes und da beschäftigen sie sich mit feministischen und sexpositiven Themen. Ich habe sie gefragt, warum muss es eigentlich erst dunkel bzw. Nacht werden, damit wir an Sex denken?
Ich glaube, dass die Nacht einfach stark auch mit den Sachen verbunden ist, die verboten sind oder so ein bisschen anrüchig sind. Ich mache alles das, was ich mich tagsüber nicht traue, mache ich abends, wenn es dunkel wird. Mhm. Dann legt sich so ein bisschen der schützende Mantel der Nacht drüber. Das ist so meine erste Assoziation zu Sex und Nacht.
Und bei dir, was sagst du?
Das ist ganz lustig, das ist bei mir nicht unbedingt so.
Also wenn du jetzt Nacht hörst, klar, muss man jetzt nicht automatisch an Sex denken, aber wenn ich jetzt an Sex denke, dann findet der bei mir eigentlich hauptsächlich Nacht statt im Kopf.
Und in der Realität auch, weil tatsächlich gibt es eine Studie dazu von Love Honey. Ich weiß gerade nicht, aus welchem Jahr, vielleicht kann Lotte das gleich
nochmal. Das weiß ich leider auch nicht. Ich weiß nur, ich habe das vorhin noch extra schnell rausgesucht. Die haben über 2000 erwachsene Menschen befragt. Genau zu der Frage, habt ihr lieber morgens Sex oder tagsüber oder lieber abends? Und da sind die Ergebnisse relativ überraschend, weil sie nach Geschlechtern getrennt total unterschiedlich ausfallen.
Und was kam dabei raus?
Also der Großteil der Männer sagt, dass sie lieber morgens Sex haben, zwischen 6 und 9. Und der Großteil der Frauen sagt, dass sie lieber abends Sex haben, zwischen 23 Uhr und 2 Uhr nachts.
Also im Grunde kurz bevor man einschläft.
Ja.
Im Bett, also so der Klassiker. Und Jungs oder Männer, morgens finde ich erstaunlich, um 6 ist mein Mann zum Beispiel noch nicht wach. Da müsste ich auch gar nicht mit Sex um die Ecke kommen. Aber gut, es scheint offenbar auch Frühaufsteher zu geben, die da gerne direkt Sex haben. Ja gut, das ist aber auch ein schöner Start in den Morgen eigentlich, ne? So mit Sex. Für den Tag gar nicht so schlecht.
Und aus der männlichen Perspektive nicht so verwunderlich.
Also, weil die gerne sehen, ne? Weil die gerne Sachen sehen wollen dabei.
Das würde ich noch nicht mal nach Geschlechtern trennen, der Wunsch nach Sehen. Aber der Testosteronspiegel beim Mann ist morgens am höchsten. Also der ist gegen...
Morgenlatte, lässt grüßen.
Richtig.
Genau. Es macht alles so viel Sinn. Unglaublich. Wo du es schon gesagt hast, so das Deckmäntelchen der Nacht, was so über einem drüber liegt, ist das so ein, also weil wir ja schon eben so ein bisschen hatten, ist das so ein Frauending, dass viele Frauen im Dunkeln lieber Sex haben als Männer?
Ich glaube, das hat auch ganz viel mit damit zu tun, wie Frau sozialisiert ist in unserer Gesellschaft. Also, dass man als Frau vielleicht sich noch viel stärker definiert über Äußerlichkeiten, genau das, was du gerade sagst, was ich eigentlich total schade finde. Und ich glaube, es hat mit noch was zu tun, dass vielleicht auch für Frauen, also ohne jetzt irgendwie total in diese Stereotypen zu verfallen, aber in der großen Masse würde ich schon sagen, dass Frauen vielleicht eine etwas indirektere, subtilere Sexualität für sich empfinden zumindest. Vielleicht ein bisschen, also nicht komplexer als bei Männern, aber so ein bisschen versteckter, vielleicht nicht ganz so offensichtlich, an die man sich selber auch so ein bisschen rantasten muss. Und dann hilft es natürlich ungemein, wenn man sich total aufs Fühlen konzentrieren kann und nicht so sehr abgelenkt wird vom Sehen sozusagen oder vom Gesehen werden, was ja auch sehr ablenken kann. Also kann ich aus Erfahrung sagen, mich lenkt das total ab, wenn ich merke, mich guckt jemand an, nicht weil mich das unsicher macht, sondern weil ich dann natürlich automatisch anfange zu reflektieren, wie werde ich jetzt gerade wahrgenommen? Und wenn ich eigentlich gerade im Fühlen bin und im Empfinden, dann holt mich das da raus, Von dem her, vielleicht ist es einfach auch das, dass man das nicht möchte.
Also bist du dann wahrscheinlich auch eher eine Freundin von, nehme ich dem Sex im Dunkeln, wie ist bei dir?
Ich bin lustigerweise...
Oder im Dunkleren, muss ja nicht nachtschwarz sein.
Ich bin lustigerweise ein großer Fan vom Morgensex. Also da kommt den Studienergebnissen zufolge der innere Mann bei mir.
Ich wollte gerade sagen, bist du eher der Mann?
Allerdings, ich glaube, wenn ich nach Häufigkeit gehen würde, findet es bei mir tatsächlich eher Richtung Nacht statt. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte. Also ich stehe morgens auf den letzten Drücker auf und renne aus dem Haus. Da bleibt selten Zeit für Sex. Und dann ist der Tag vollgepackt mit allen möglichen Alltagskram. Ich gehe zur Arbeit, ich muss einkaufen, ich muss noch daran denken, ich muss den Podcast aufnehmen. Dann bleiben wenig Zeitfenster, um sich Sexualität hinzugeben. Und das wird nach hinten verlagert in die Abendstunden, so wie eben auch vieles andere, was Spaß macht und der Freizeitgestaltung zugetragen wird, irgendwie eher abends stattfindet.
Mhm. Und macht ja auch Sinn, man hat ja dann so Zeit
den Kopf
einfach.
Frei und auch den Kopf auch irgendwie freier, oder? Weil du es schon selber gesagt hast, morgens, wenn du aufstehst, hast du gleich die Riesenliste, das muss ich alles noch machen, das muss ich irgendwie getaktet bekommen. Und abends kann man irgendwie auf dem Sofa sitzen, so vielleicht auch einfach mal ein Glas Wein genießen, sich entspannen und dann vielleicht mal darüber nachdenken, dass da jemand neben einem sitzt, den man auch mal anfummeln könnte.
Ganz genau. Also ich könnte zwar eine halbe Stunde eher aufstehen, um Sex zu haben, aber dann ist nämlich genau die Liste im Kopf, was am Tag passieren muss. Und da bleiben wenig Gedanken übrig, um überhaupt erst die Lust aufzubauen.
Lilly und Lotte vom sex-positiv-feministischen Podcast Sex Tapes. Wir haben über die Verbindung von Sex und Nacht gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Ich sag nur, Vorsicht, Leute! Vorsicht, Leute! Jetzt kommt ein, oh mein Gott, Gassnauer!
Kreuzberger Nächte sind lang!
Kreuzberger Nächte sind lang! Ja, Partyhauptstadt, ne? Davon kann Elisabeth ein Lied singen, Knicknack. Sie ist Türsteherin in einem angesagten Berliner Club. Sehr ungewöhnlich, eine Frau als Türsteherin. Meistens stehen männliche Schränke in Bomberjacken an der Clubtür. Elisabeth ist da tatsächlich immer noch die Ausnahme. Wie ist das als Frau, als Türsteherin in einem Job, der eigentlich immer noch eine Männerdomäne ist? Wir haben darüber geredet. Ich habe sie gefragt, warum gibt es mehr Männer an den Türen?
Ich vermute mal, dass es was zu tun hat mit einem über Jahre gewachsenen Stereotyp, dass das einfach ein Job ist, den Männer besser machen können oder den überhaupt nur Männer machen können, weil Frauen nicht ernst genommen werden an der Tür, weil man dafür ganz groß und stark sein muss und weil das so Eigenschaften sind, die eher Männern zugeschrieben werden, würde ich mal vermuten.
Ja, ist das denn so? Muss man groß und stark sein, um an der Tür bestehen zu können? Bist du groß und stark?
Ich bin stark, nicht riesengroß. Ich würde sagen, man muss schon eine gewisse psychische Stärke auf jeden Fall haben. Man muss gut mit Leuten kommunizieren können. Das ist eigentlich der Hauptteil an dem Job. Also das wird oft übersehen, dass es eben nicht darum geht, zumindest nach meiner Wahrnehmung und auch nicht nach unserer Wahrnehmung, dass man irgendwie jetzt Leute umhaut, sondern dass man gut mit Menschen kommunizieren kann, Konfliktsituationen auch entschärfen kann durch viel Kommunikation. Genau, und das ist eigentlich der wichtigere Teil. Und ich glaube, das können Männer und Frauen gleich gut oder gleich schlecht. Das ist nicht ans Geschlecht gebunden.
Ja, genau. Jetzt haben wir quasi den psychischen Teil geklärt, aber physisch musst du ja schon auch was drauf haben, wenn da jemand kommt und dich umhauen will, sagen wir es mal so. Machst du dann irgendwie was für eine spezielle Fitness oder so?
Naja, man muss schon wissen, wie sozusagen menschliche Körpersprache funktioniert, wann ein bestimmter Punkt der Eskalation sozusagen ansteht, wann man sich sozusagen auch zur Wehr setzen muss gegenüber körperlichen Angriffen. Da hat jeder so seine eigenen Wege. Die einen machen irgendwie Kampfsporttraining, Kampfkunsttraining. Die anderen beschäftigen sich irgendwie privat viel damit. Ich selber trainiere auch schon eine ganze Weile, aber auch aus einem Interesse an Kampfkunst, genau, und eben auch an Selbstverteidigung. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man sich mit so Körpersprache auseinandersetzt und wie man auch mit Menschen umgeht, die einem gegenüber aggressiv auftreten können. Genau, das ist auf jeden Fall sinnvoll und wichtig auch in dem Job.
Was war denn für dich dein Anreiz, Türsteherin zu werden, dass du gedacht hast, diese Männerdomäne reizt mich, da will ich unbedingt arbeiten?
Naja, erstmal war es irgendwie einfach ein guter Nebenverdienst neben dem Studium so, also sozusagen einfach auch eine pragmatische Lösung, aber ich hätte mir natürlich auch irgendeinen anderen Job suchen können. Und ich glaube, es war eben genau das, dass es einfach eine Männerdomäne ist. Und ich dachte, okay, das kann ich irgendwie auch. Ich habe durchaus auch schon zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, gab es das noch nicht so viel, aber schon durchaus auch einzelne Türen gesehen, an denen auch Frauen gearbeitet haben. Also es gab da so ein paar einzelne Role Models, könnte man sagen. Aber vor allem auch einfach der Ansporn, das selber auch machen zu können und machen zu wollen, mich da auch zu behaupten in diesem Bereich. Und also es ist einfach auch ein sehr spannender Bereich, in dem man viel über Menschen lernt, in dem man viel über sich selber lernt, selbstbewusst aufzutreten, ohne überheblich zu sein gegenüber den Gästen. Das ist schon eine ganz gute Persönlichkeitsschule auch.
Ist das das, was dir an deinem Job gefällt? Die gute Persönlichkeitsschule oder gibt es noch mehr?
Es gefällt mir auch, dass ich sozusagen Teil der Nacht sein kann, Teil der Party sein kann, ohne aber da jetzt komplett irgendwie so eintauchen zu müssen. Also man ist irgendwie immer so ein bisschen am Rande mit dabei und passt sozusagen auch so ein bisschen auf die Gäste auf. Das ist auch was mir sehr daran gefällt. Und wenn man auch irgendwie sozusagen dann durch den Laden läuft und sieht, wie viele Leute da gerade eine gute Zeit haben, ist es auf jeden Fall auch ein sehr schönes Gefühl, wenn man Leuten helfen kann, denen es nicht so gut geht, die sich danach bedanken oder am Wochenende danach nochmal wiederkommen, um sich zu bedanken, wenn man Konflikte lösen kann. Sind alles viele kleine, schöne Momente, für die es sich auf jeden Fall lohnt, diesen Job zu machen.
Und wonach entscheidest du an der Tür, wer rein darf und wer nicht?
Wir geben keine Begründung dafür. Wer reinkommt, wer nicht, das ist aber auch immer sehr unterschiedlich davon, danach, je nachdem, welche Party gerade ist. Ich würde sagen, das ist ein über Jahre gewachsenes Bauchgefühl oder Intuition, wo man mit der Zeit lernt zu entscheiden, wen man jetzt reinlassen kann, wen nicht. Man spricht sich auch mit seinen Kollegen und Kolleginnen immer wieder ab, holt sich ein zweites Feedback. So, trotzdem kann es natürlich aber auch immer sein, weil man immer nur wenige Sekunden hat, in denen man kurz mit den Leuten redet, dass man eben auch mal eine falsche Entscheidung trifft. Das gehört leider auch zu dem Job dazu.
Elisabeth ist Türsteherin, steht an der Tür in einem angesagten Berliner Club. Auch jetzt wieder. Und sie entscheidet, wer rein darf und wer nicht. Und sie genießt diesen Job, hat sie erzählt. Denn sie ist Teil der Nacht, muss aber nicht mitmachen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Nachts sind alle Katzen grau. Und die Gedanken werden schwer. Keine Ablenkung durch einen stressigen Job, unfaire Uniklausuren, nervige People in den Öffis. Wir sind alleine. Nachts fallen wir auf uns zurück. Die Gedanken tanzen Tango. Und wir brauchen vielleicht Hilfe, um sie wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Dabei hilft die Nightline. Das ist eine Studieninitiative, die es an mehreren deutschen Unis gibt. Und wenn ihr nachts jemanden zum Reden braucht, könnt ihr da anrufen. Und redet dann zum Beispiel mit Tom. Tom ist nicht der richtige Name von Tom, das ist ein Pseudonym. Ich habe ihn gefragt, warum darfst du uns eigentlich nichts über dich privat erzählen?
Wir müssen immer schauen, dass wir eben anonym bleiben, damit zum Beispiel jemand, der uns kennt, nicht Angst hätte, bei uns anzurufen zum Beispiel, weil ich ja dran sein könnte. Oder eben auch, um uns selbst zu schützen. Also wir haben manchmal Anrufer, die unsere Grenzen ein bisschen überschreiten oder eben schauen, dass wir da gucken können, dass wir da nicht angreifbar sind sozusagen, dass wir da uns selbst so ein bisschen so einen Schutzrahmen geben können. Weil die Anrufer ja auch anonym bleiben.
Was heißt denn eine Grenze überschreiten? Was machen die denn?
Die wollen dann eben zum Beispiel wissen, wie wir heißen, was wir so studieren, wer wir so sind, ob man uns mal privat treffen kann, wenn das Gespräch besonders schön war oder ihnen besonders geholfen hat oder ob man da nicht nochmal mit uns persönlich reden könnte oder sowas. Und das ist natürlich eine Situation, wo wir uns ja in eine Abhängigkeit auch bringen würden und in eine Verbindlichkeit. Und das ist natürlich nicht das, was wir möchten.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich finde, du hast eine sehr prägnante Stimme. Erkennt dich nicht der ein oder andere sowieso an deiner Stimme?
Das könnte natürlich passieren. Und natürlich könnte es auch sein, dass jemand anruft und sagt so, hey, du, bist du's? Und dann könnten wir natürlich sagen, ja, übrigens, ich arbeite hier und wir können gerne reden, aber wenn du möchtest, kannst du eben auch mit jemand anderem reden. Es ist nur was anderes, wenn jetzt jeder wüsste, wenn ich jetzt irgendwie in einem T-Shirt mit dem Logo durch die Uni laufen würde oder sowas. Das wäre natürlich was anderes.
Auf jeden Fall. Worüber redest du denn mit den Leuten, die dich anrufen?
Also am meisten geht es natürlich ums Studium. Wir sind ein studentisches Zuhörtelefon von Studierenden für Studierende. Und da ist Studium und diese Sachen, die damit einhergehen, der Studentenalltag natürlich so das absolut dominante Thema. Es geht aber auch natürlich um Sachen wie Freundschaft, organisatorische Dinge, wie zum Beispiel, ich habe gerade keine Wohnung oder finde keine oder das Geld ist knapp. Die Beziehung zu den Eltern. Es geht auch natürlich um die Liebe ganz oft. Und auch einfach so Stresssituationen, wo irgendwie gerade mal was nicht klappt oder wo man gerade einen schlechten Tag hatte oder sowas, sich einsam fühlt.
Jetzt eben das Beispiel mit der Wohnung. Wie hilfst du denn, wenn dich jetzt jemand anruft und sagt, ich habe gerade keine Wohnung, Hilfe, was soll ich tun? Wie kannst du denn jemandem helfen, eine Wohnung zu finden? Ich meine, du kannst keine Wohnung für denjenigen finden. Was sagst du denn dann?
Mhm. Wir versuchen ja auch keine wirklich, sage ich mal, Hilfe in dem Sinne anzubieten, dass sie sagen, ah, okay, du hast gerade ein bisschen wenig Geld, lass uns doch mal einen Nebenjob für dich suchen oder sowas. Und meistens sind auch die Probleme gar nicht so konkret. Also es geht meistens gar nicht mal so drum, dass der Anrufer sagt, hier, ich habe genau das und das und das möchte ich jetzt hier geklärt haben. Sondern die Leute rufen bei uns an, weil sie gerade jemanden gerne zum Reden hätten. Und das Thema ist erst am Anfang so ein bisschen diffus und man versteht vielleicht selbst gar nicht, was so los ist. Und dann versuchen wir eben, das mit dem Anrufer gemeinsam zu strukturieren, da Klarheit zu schaffen und den Anrufer dabei zu unterstützen, selbst eine Lösung zu finden.
Mhm. Rufen da auch Leute regelmäßig an? Kennst du da schon einige von denen?
Das passiert, ja. Also man hat so Leute, wo man sagt, ah, ich glaube, wir haben schon mal telefoniert oder wo man sich dann ziemlich sicher ist oder so. Also das auf jeden Fall. Ich würde sagen, irgendwie, ich glaube, 25-30% unserer Anrufer sind regelmäßig.
Mhm. Jetzt hast du ja keine psychologische Ausbildung, nehme ich mal an. Fühlst du dich da nicht manchmal ein bisschen alleingelassen und überfordert?
Wir haben eine sehr große, aufwendige Schulung, bevor man bei uns anfängt. Also wir schmeißen da niemanden ins kalte Wasser oder so oder sagen hier, wir treffen uns mal nachmittags, ich erkläre dir, wie ich das mache und dann probier mal, sondern wir haben eine Schulung, die geht 1,5 Wochenenden und dann ist man noch nicht allein im Dienst, sondern man ist auch immer mit einem Partner zusammen, der einen dann unterstützen kann. Und die Schulung hat ganz viele so Selbsterfahrungseinheiten. Also es ist nicht nur so trockene Theorie, sondern wir schauen da auch, dass wir ganz viel selbst diese Gespräche in diesen Techniken und mit diesen Grundsätzen, die wir eben haben, führen und dass die Leute wissen, wie fühlt sich das eben auch an, auf der anderen Seite zu sein, was funktioniert in einem Gespräch, was ist vielleicht eher was ich vermeiden sollte, sodass wir da relativ sicher sein können, dass das funktioniert. Und ich glaube, dass das bisher noch nicht so ein Problem war, dass jemand gesagt hat, ich fühle mich nicht adäquat vorbereitet.
Was machst du, wenn du das Gefühl hast, jetzt wird es langsam brenzlig, da ist jemand ernsthaft suizidgefährdet, da muss professionelle Hilfe her. Hast du da eine spezielle Strategie, wie du reagierst?
Ja, also wir haben für solche Situationen ganz klare Strategien, wie wir damit umgehen. Das sind auch Dinge, die dann zum Beispiel für alle standardisiert sind, weil wir haben auch Studierende, die Psychologie studieren beispielsweise, die dann vielleicht da anders mit umgehen könnten oder auch mit besonderen anderen Problemsituationen. Aber wir sagen, dass wir alle das gleich handhaben wollen, damit man nicht zum Beispiel sagen kann, hey, der gestern, der hat das doch anders gemacht, da konnte ich doch weiterreden. Sondern wenn es zum Beispiel um Suizid geht, dann wissen wir ganz klar, die Person braucht professionelle Hilfe, die braucht mehr Unterstützung, als wir bieten können. Und dann haben wir die Möglichkeit, weiterzuverweisen an andere Stellen, psychologische Beratungsangebote, Hilfsangebote für zum Beispiel Suizidgefährdete. Aber wir verweisen auch zu ganz anderen Stellen, wenn es um Organisationsprobleme mit dem Studium geht, zum Beispiel an die Studiumsberatung oder sowas. Also das ist ein ganz großer Teil unserer Arbeit, eben dann nicht zu helfen und zu sagen, hey, komm, wir suchen jetzt gemeinsam eine Wohnung, sondern eher sagen so, hey, ich glaube, es gibt da eine Stelle, die kann dich da besser unterstützen. Wollen wir da mal gucken, ob es da was gibt.
Warum kann man euch denn nur abends und in der Nacht anrufen?
Es ist ja, die Nacht hat ja so ein bisschen so eine besondere Stimmung, in der man dann eben auch mal ins Grübeln kommt oder in der man dann vielleicht eher einsam ist, die Mitbewohner sind feiern, man ist nicht mitgekommen oder so. In der solche Situationen, wo wir dann da sein können, halt viel eher entstehen als tagsüber, wenn man in der Stadt unterwegs ist oder so.
Jetzt hilfst du den Leuten, indem sie mit dir reden können, aber kann es dir auch passieren, dass du nach Hause gehst und dich die Gespräche nicht mehr loslassen und du dann in der Nacht noch ins Grübeln kommst?
Es könnte auf jeden Fall passieren. Also ich meine, natürlich, die Themen sind nicht einfach und da sind sicher dann auch manchmal Schicksale dabei, wo man dann denkt, oh, das tut mir jetzt auch sehr leid für die Person oder das bewegt mich auch oder ich kann mich vielleicht auch mit was identifizieren. Wohlfühlen wird bei uns im Verein ganz groß geschrieben und wenn man das Gefühl hätte, ein Thema überfordert einen zum Beispiel, dann hätte man die Möglichkeit, entweder auch das Gespräch zu beenden. Das Wichtigste ist, dass wir erstmal auf uns aufpassen, dass es uns gut geht damit und dass eben zum Beispiel keine Grenzen, die wir für uns setzen, überschritten werden. Wenn man jetzt einen Anruf hätte, wo man sagt, das ist zu viel für mich, ich glaube, ich kriege das nicht hin, könnte man das natürlich auch beenden oder auch an seinen Dienstpartner weiterleiten. Wir arbeiten nicht alleine. Und das hilft ganz viel dabei, nicht mit so einem Gefühl nach Hause zu gehen.
Tom von der Nightline. Die Nightline, das ist eine Studieninitiative, die gibt es an mehreren deutschen Unis. Wenn ihr euch nachts allein fühlt, jemanden zum Reden braucht, könnt ihr da anrufen und dort wie unter Freunden mit Mitarbeitern wie zum Beispiel Tom reden. Und ihr könnt davon ausgehen, alles, was ihr ihm und anderen da erzählt, ist da gut aufgehoben.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.